Und zwar behandeln wir heute die Verse 9 bis 12 aus Kapitel 1. Und ich möchte euch bitten, beim Vorlesen der Verse aufzustehen, damit wir alle Gottes Wort mit der nötigen Ehrfurcht auch empfangen können. Also Jakobus 1, Vers 9 bis 12. Der Bruder aber, der niedrig gestellt ist, soll sich seiner Erhöhung rühmen, der Reiche dagegen seiner Niedrigkeit. Denn wie eine Blume des Grases wird er vergehen. Denn kaum ist die Sonne aufgegangen mit ihrer Glut, so verdorrt das Gras und seine Blume fällt ab und die Schönheit seiner Gestalt vergeht. So wird auch der Reiche verwelken auf seinen Wegen. Glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Amen. Danke. Wir haben von Gerhard gehört vor 2 Wochen, dass wir Grund haben, uns zu freuen, wenn wir in Anfechtung kommen. Und von Max haben wir gehört, dass wir dazu jedoch Weisheit brauchen und die auch von Gott bekommen, wenn wir darum bitten. Und jetzt haben wir hier einen Textabschnitt über Arme und Reiche, der in einer wunderbaren Verheißung endet. Vers 12, glückselig ist der Mann und auch die Frau, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Das ist eine gewaltige Verheißung, ein wunderschönes Versprechen, wenn man darüber nachdenkt. Wer also aus der Weisheit von Gott her die Anfechtung erduldet und sich daran an Gott erfreut, der erhält die Krone des Lebens, die Gott ihm versprochen hat. So hat Gott es zugesagt und Gott hält sein Wort. Aber in welchem Zusammenhang stehen die Verse dazwischen? Wieso redet Jakobus dort über Reiche, über Arme, über Gras und über Blumen? Das Ganze wirkt irgendwie fehl am Platz. So ein Einschub zwischen Vers 8 und Vers 12. Nett, dass du es geschrieben hast, danke. Anfangs, wenn ich den Jakobusbrief gelesen habe, habe ich immer gedacht, dass Jakobus hier eine Art Einschub bringt, um schon mal das Thema einzuführen, Arme in der Gemeinde zu ermutigen und Reiche zurechtzuweisen. Immerhin ist das Thema Armut und Reichtum und den richtigen Umgang damit immer wieder ein Motiv des Jakobusbriefs. Aber ich habe dann beim Studieren feststellen dürfen, es ist nicht einfach nur ein Einschub. Und natürlich ist es nicht einfach nur ein Einschub. Wenn Gott sein Wort schreibt, dann wird es auch seinen Grund haben, dass er die Dinge dorthin schreiben lässt, wo sie stehen. Na, es ist vielmehr eine praktische Anwendung dessen, was Max in seiner letzten Predigt schon erörtert hat. Und ich gehe jetzt davon aus, dass jeder von euch sich ganz genau daran erinnern kann, was der Max gesagt hat. Es macht also durchaus Sinn, dass diese Verse zusammen mit Vers 12 da stehen und direkt an das Bitten um Weisheit anknüpfen. Und um dahin zu kommen, euch den Sinn auch näher zu bringen, möchte ich ein bisschen ausholen und mit euch kurz über Anfechtung reden. Über Anfechtung und Versuchung wird Gerhard nächste Woche noch deutlich ausführlicher reden. Das heißt, ich halte mich möglichst kurz. Anfechtung gibt es in allen Formen, Größen, Sorten und Maßen, was immer man sich vorstellen kann. Und jede Anfechtung, ob sie jetzt vom Teufel provoziert ist oder aus unserem Herzen herauskommt, versucht schlussendlich zur Sünde zu reizen. Es gibt dementsprechend 2 Möglichkeiten oder 2 mögliche Folgen von Anfechtung. Entweder ich sündige oder ich bestehe in der Anfechtung. Und in jedem dieser beiden Fälle gibt es einen Sieger in mir. Entweder das Fleisch oder der Geist. Wenn wir in der Anfechtung fallen und sündigen, so triumphiert unser Fleisch, unser alter Mensch. Wenn wir in der Anfechtung bestehen und standhalten, so triumphiert unser Geist, unser neuer Mensch. Und der erste Fall lässt uns nicht in Jesus Christus als Christen wachsen und ihn ähnlicher werden. Der zweite Fall jedoch lässt uns Christus ähnlicher werden. Daher heißt es ja auch in Vers 4 in Jakobus 1 anhand der NGÜ, und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Das ist ja der Grund, wieso Gott in unserem Leben überhaupt Anfechtung zulässt, nämlich unsere Heiligung. Und wenn das Standhalten uns also immer näher zur Vollkommenheit hinführt, so führt uns das Fallen und Sündigen immer weiter davon weg. Und daher sollen wir Gott hier auch darum bitten, dass er uns Weisheit gibt, damit wir eben nicht fallen, sondern standhalten. Soweit der Versuch, die vorherigen Predigten kurz zusammenzufassen. Wir sehen also, dass es in der Anfechtung einen Kampf in uns drin gibt. Ein Kampf des alten Menschen, des Fleisches, gegen den neuen Menschen, gegen den Geist. Und wie auch immer die Anfechtung dann jeweils aussieht, darauf lässt er sich herunterbrechen. Denn selbst wenn Satan höchstpersönlich käme, um uns zu versuchen oder um dich zu versuchen, so würde er vor allem auf die innersten Wünsche des Herzens anspielen. Und es ist daher sinnvoll, kurz darüber nachzudenken, was unser Fleisch eigentlich will. Was will das Innerste unseres Herzens? Und unser Fleisch will sehr, sehr vieles. Aber ich glaube, nachdem ich lange darüber nachgedacht habe und nicht nur in der Vorbereitung der Predigt, sondern vorher schon, dass man es im Grunde genommen auf eine einzige Sache herunterbrechen kann, was unser Fleisch und das Innerste unseres Herzens eigentlich will. Und das ist Selbsterhöhung. Stolz. Unser Herz ist außerordentlich stolz und es ist unendlich kreativ darin, wie es sich selbst über Gott und über seine Wahrheit stellen kann. Und wir haben in unserem Text heute zwei Beispiele dafür. Der Bruder aber, der niedrig gestellt ist, soll sich seiner Erhöhung rühmen und der Reiche dagegen seiner Niedrigkeit. Moment. Gut, das mit dem Reichen, mit dem Stolz, das kann man ja noch nachvollziehen. Aber was hat der Arme mit Stolz zu tun? Der Bruder, der niedrig gestellt ist, soll sich seiner Erhöhung rühmen. Da steht ja, dass er stolz sein soll auf seine Erhöhung. Wo ist das eine Warnung gegen Stolz? Wenn wir uns in unserem Stand für zu schlecht für Gott halten oder für zu arm, dann zeigen wir darin Stolz gegenüber Gott. Und so paradox es auch klingen mag, ein Mensch, der sich zu schlecht für Gott hält, glaubt, dass er außerhalb des Wirkkreises Gottes existiert. Und das ist Stolz. Auf die gleiche Weise ist ein armer Mensch, der über seinen Zustand klagt, stolz, weil er sich für zu gut für seine Situation hält, in die Gott ihn ja gesetzt hat. Und das ist eigentlich, wenn man das so direkt sagt, ein hartes Wort. Aber ich möchte euch gern zwei Beispiele dazu bringen. Im Altersheim rede ich immer wieder mit den Bewohnern und da habe ich mit einer Dame gesprochen, die in ihrem Leid hinterfragte, ob Gott sie überhaupt noch beachte. Was habe Gott schon an ihr? Sie sei so krank und blind und überhaupt. Aber dabei ist sie doch ein Geschöpf nach dem Bilde Gottes selbst. Wie kann Gott sie nicht beachten? Es ist eine Form von Stolz. Oder als zweites Beispiel möchte ich mich anführen. Ich bin nicht arm, deswegen kann ich nicht über Armut klagen, aber was anderes, das in die gleiche Richtung geht. Ich bin nicht fähig genug, meine Arbeit zu tun. Ich bin auf meiner Arbeitsstelle immer überfordert aufgrund der Menge, die zu tun ist. Und da erdrückt es mich immer wieder und ich zergehe mich dann in Selbstmitleid und Klagen zu Gott. Und Selbstmitleid ist nichts anderes als Stolz. Wieso muss das so zart sein? Kann ich nicht in einer anderen Situation stecken? Wieso bin ich nicht fähig, die Arbeit zu erledigen? Sollte ich nicht eigentlich alles können? Und so weiter. Bis mir der Herr eines Tages klar machte, dass er mich bewusst an diese Arbeitsstelle gesetzt hat, aus Gründen, die vor allem er kennt und ich nicht wissen muss. Was ich wissen muss, ist, dass Gott ganz genau weiß, was er tut. Und dass ich auch in Demut und Freude die schwersten Tage aus seiner Hand nehmen kann. Ein falscher Umgang in einem Stand in Niedrigkeit zeugt von Stolz gegenüber Gott. Dabei sind wir doch, wenn wir niedrig sind, erhöht über allem. Wir haben doch in Gott so viele Segnungen und das haben wir in Epheser ja durchgemacht. Alles, was in der sichtbaren und unsichtbaren Welt ist, ist der Gemeinde untertan in Jesus Christus. Der Niedrige rühme sich seiner Erhöhung in Jesus. Und wer das nicht tut, der versündigt sich gegen Gott und beraubt sich selbst damit des Wachstums in Christus. Es ist ja nicht einfach nur, dass ich stolz bin gegenüber Gott, sondern ich nehme mir selbst auch die Möglichkeit, in Jesus zu wachsen. Stolz richtet unseren Blick nicht auf Jesus, sondern auf uns, aus irgendeinem Grund, egal in welcher Situation. Dabei hilft nur der Blick auf Jesus durch die Anfechtung hindurch und dann auch aus ihr heraus. Aber ich werde jetzt nicht weiter über den Niedrigen sprechen. Ich wollte es nur erklären. Über den Armen, den Niedrigen werdet ihr im Hauskreis noch mehr reden. Heute möchte ich vor allem über den Reichen sprechen. Und zwar in drei Aspekten. Erstens, Gras, das vergeht. Zweitens, das Wort bleibt bestehen. Und drittens, hüte dein Herz. Gehen wir zum ersten Punkt, Gras, das vergeht. Der Reiche dagegen rühme sich seiner Niedrigkeit, denn wie eine Blume des Grases wird er vergehen. Denn kaum ist die Sonne aufgegangen mit ihrer Glut, so verdorrt das Gras und seine Blume fällt ab und die Schönheit seiner Gestalt vergeht. So wird auch der Reiche verwelken auf seinen Wegen. Dass der Reiche sich seiner Niedrigkeit rühmen soll, also dass er stolz darauf sein soll, dass er nichts ist, das begründet Jakobus hier mit dem Vergleich, das Gras vergeht und die Blume verwelkt. Denn auch der Reiche wird, so sagt Jakobus weiter, auf seinen Wegen vergehen, verwelken. Da ist eine Spinne am Mikro. Egal wie viel der Reiche aufhäuft, egal wie viel er arbeitet in seinem Leben, sobald er tot ist, hat er nichts mehr davon. Entschuldigung. Und das ist allgemein bekannt. Entschuldigung. Es gibt einen ganzen Haufen an Sprüchen und Weisheiten, dass der Reiche nichts mitnimmt nach dem Tod und so weiter. Dass der Reiche und der Arme, wenn sie tot sind, beide gleich ausschauen. Da gibt's ganz viel. Also das ist bekannt. Und dennoch ist die Warnung sehr zutreffend, denn wir leben ja in vielerlei Hinsicht als der Reiche. Und ich glaube, wir in Österreich leben noch viel mehr wie der Reiche in diesem Text. Es gibt in Österreich sehr wenig Armut. Unser Alltag ist oft davon gekennzeichnet, dass wir uns wohlfühlen, dass wir in finanzieller Sicherheit leben, dass wir mehr als genug Besitz haben, dass es uns gut geht, dass wir ja gesund sind, dass wir zu jeder Zeit das haben können, was wir gerade haben wollen oder auch brauchen. Kurz gesagt, wir haben einen Lebensstil entwickelt, in dem wir jeden Bereich möglichst komfortabel und sicher leben können, weil wir es wollen. Und es ist ja nicht per se verkehrt, das Leben zu genießen und das, was uns der Herr gibt, dass wir hier in einem reichen Land leben, ist was Schönes und wir dürfen uns daran freuen. Die Bibel ist relativ voll von Hinweisen darauf, dass wir feiern sollen und genießen sollen, was der Herr uns schenkt. Aber wehe uns, wenn unsere Sicherheit nicht in Christus liegt dabei. Denn was wird es einem Menschen helfen, wenn er die ganze Welt gewinnt und sein Leben verliert? Oder wie Luther so schön sagt, und Schaden nehme an seiner Seele. Oder auch anders. Was, wenn für unser Wohlergehen andere Menschen übervorteilt werden? Darauf kommt Jakobus in Kapitel 5 sehr ausführlich zu sprechen, gerade mit dem Reichen und den Armen. Und natürlich bemühen wir uns in Österreich sehr, gerade in Graz, dass wir keinem Unrecht antun. Wir sind ein sehr sozialer Staat, wir haben sehr viele Sozialberufe. Ich selber arbeite in einem Pflegewohnheim, wo alle sich sehr bemühen um das Wohlergehen der anderen. Aber was schreibt Jakobus in Kapitel 4, Vers 1? Woher kommen die Kämpfe und Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht von den Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Wie oft fühlen wir uns in unserem Recht beschnitten oder werden sauer, vielleicht sogar wütend auf jemanden? Wie oft sind wir gewillt zu diskutieren und zu streiten? Wie oft beharren wir auf einem Punkt in einer Sache? Wie oft sind wir nachtragend? In den allermeisten Fällen wollen wir doch eigentlich nur den Lüsten unseres Fleisches nachgehen. Und das ist Stolz. Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Schreibt Paulus an die Korinther. Es geht uns so oft nur um uns selbst, in vieler Hinsicht. Ich sage nicht, dass jeder Streit und jede Diskussion und jedes Beharren ohne Sinn und Ziel ist. Es gibt Dinge, für die wir uns einsetzen müssen. Zuallererst ganz sicher die Wahrheit Gottes. Und nicht zuletzt sollen wir uns für das Recht der Menschen um uns herum einsetzen, auf jeden Fall. Aber die meiste Zeit, wenn wir grantig sind oder uns ungerecht behandelt fühlen, dann ist es unser Fleisch, das aufbegehrt. Dann ist es der Stolz in uns, der sich mehr erhofft und mehr erwartet, als uns eigentlich zusteht. Wir sind durch die Sünde in uns so gepolt, dass wir zuerst unseren Vorteil suchen. Das ist einfach so. Ich habe mich am Hinweg im Auto mit meiner Frau Anne darüber unterhalten, wieso der Kommunismus nicht funktionieren kann. Weil der Mensch ein egoistischer Sünder ist. Darum kann es nicht funktionieren. Sogar unser gutes Tun ist sehr oft von Egoismus gekennzeichnet. Denn das Herz des Menschen ist böse. Und je mehr wir in die Tiefen unseres Herzens hinabblicken und je mehr Gott uns die Tiefen und die Abgründe unseres Herzens offenbart, umso mehr werden wir erschrecken vor dem Stolz und der Bosheit und der Gier, die wir darin finden. Aber so sehr wir darüber verzagen könnten und so sehr wir darüber auch verzweifeln könnten, wie groß ist Gottes Gnade uns gegenüber? Wir haben es gesungen, Amazing Grace. Gottes Gnade ist unvorstellbar groß. Seine Gnade ist unendlich viel größer als unsere Sünden und seine Gnade ist viel, viel höher, als unser Stolz jemals reichen könnte. Und darauf möchte ich im nächsten Punkt kommen. Denn unser Dasein und Streben nach Wohlergehen im Jetzt, das vergeht wie das Gras, es verwelkt wie die Blume. Aber was bleibt bestehen? Was bleibt? In Jesaja 40 gibt es eine spannende Parallelstelle zu unserer Jakobusstelle, Jesaja 40, Verse 6 bis 8. Da sagt Gott durch Jesaja: Alles Fleisch ist Gras und alle seine Anmut wie die Blume des Feldes. Das Gras wird dürr, die Blume fällt ab, denn der Hauch des Herrn hat sie angeweht. Wahrhaftig, das Volk ist Gras, das Gras ist verdorrt, die Blume ist abgefallen, aber das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit. Wir haben nichts zu bieten. Ich stehe hier in meinem schönen Anzug, aber den kann ich nicht mitnehmen in den Himmel. Wir haben nichts zu bieten. Wir können für die Ewigkeit nichts aufbauen. Wir können keine Kasse gründen, die wir dann im Himmel ausschöpfen können. Wir gehen so, wie wir gekommen sind, mit leeren Händen. Doch Gottes Wort, das er ausschickt, kommt niemals leer zu ihm zurück. Und anders als unser Wort, das am nächsten Tag oft schon keine Gültigkeit mehr hat, bleibt Gottes Wort in Ewigkeit bestehen. Und darin ist für uns eine herrliche Hoffnung verborgen, vor allem in Bezug auf Anfechtung. Im Vergleich zur Ewigkeit sind wir ein Atemzug. Jakobus schreibt in Kapitel 4, Vers 14, denn was ist euer Leben? Es ist doch nur ein Dunst, der eine kleine Zeit sichtbar ist, danach aber verschwindet er. Wenn wir unser Leben in Perspektive zur Ewigkeit setzen, wenn wir unser Leben in Perspektive zur Weltgeschichte setzen, dann wirkt unser Leben bereits kurz und bedeutungslos. Wenn wir es dann noch in Perspektive zur Ewigkeit setzen, dann verschwindet unser Leben im großen Bild der Herrlichkeit und Ewigkeit Gottes. Ja, wir erinnern uns an einige große Namen in der Menschheitsgeschichte, Alexander der Große, aber keiner wird wissen, wie sein Mundscheck geheißen hat. Und in manchem Höhenflug unserer Fantasie hoffen wir vielleicht darauf, dass man sich an unseren Namen erinnert, dass zumindest unsere Nachkommen unser Erbe weitertragen. Aber in meiner Zeit im Altersheim habe ich eines gelernt, ich habe vieles gelernt, aber eines, das jetzt darauf Bezug nimmt: Menschen werden erstaunlich schnell vergessen. Sie sind tot und sie sind nicht mehr. Ich habe meinen Großvater nie persönlich kennengelernt. Er hat mich kennengelernt, aber ich war zu klein. Ich kenne ihn aus Erzählung. Von meinem Urgroßvater weiß ich nichts. Und er hat nicht einmal 90 Jahre her gelebt. Keine Ahnung, wer das war. Unser Leben ist ein Dunst. Aber Gottes Wort bleibt in Ewigkeit. Gottes Wort ist so viel reicher und herrlicher als alles, was wir jemals auftürmen und aufbauen könnten in diesem Leben jetzt. Und es ist Teil von uns und wir sind Teil von ihm, wenn wir an Jesus Christus glauben. Denn in Jakobus 1, Vers 18, da heißt es, nach seinem Willen hat er uns gezeugt durch das Wort der Wahrheit. Wer ein wiedergeborener Christ ist, der ist durch das Wort Gottes gezeugt. Durch eben das Wort, das ewig ist und nicht vergeht, so wie die Blume des Feldes. Unser Fleisch ist wie Gras und vergeht ungemein schnell. Und genauso wie die Blume der Hitze der Sonne auf Dauer nicht standhalten kann, können unsere Reichtümer dem Zahn der Zeit keinen standhalten. Ja, unsere Leistungen können nicht einmal eine Minute vor Gott bestehen. Wenn ich zu Gott komme und sage, schau, was ich gemacht habe, dann wird er sagen, schau, was ich gemacht habe. Doch wer durch sein Wort gezeugt ist, ist aus Geist wiedergeboren und bleibt ewig. Denn Gottes Wort bleibt ewig. Ist das nicht faszinierend und herrlich zugleich? Unser Wirken, unser Streben, unser Tun, es hat nicht den geringsten Bestand. Ja, wir können uns abmühen, wir können kämpfen, so viel wir wollen. Wir können uns abrackern, wir können ein Lebenswerk aufbauen, wir können ein Erbe für 10 Generationen nach uns begründen. Aber sobald wir tot sind, ist alles weg. Was Gott jedoch zeugt, das bleibt ewig. Wen Gott rettet, den rettet er auf ewig und ohne Zweifel. Denn sein Werk hat Bestand. Wenn Gott spricht, so entsteht, was er will. Wenn er redet, so geschieht es. Wenn er sein Wort ausschickt, dann wird es sicherlich nicht leer zu ihm zurückkommen. Gottes Wort ist lebendig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und hat die Macht zu bewirken, was wir uns nicht einmal vorstellen können. Der Reiche wird auf seinen Wegen vergehen, aber Gottes Wort bleibt bestehen und unser Leben ist sicher in Christus. Das ist jetzt alles gut und schön, ist auch ermutigend, dass wir wissen, wir sind auf ewig gerettet. Aber was bringt mir das Wissen jetzt im Zusammenhang mit unserem Jakobustext? Wo hilft mir das bei Anfechtungen? Und da komme ich auf den dritten Punkt, hüte dein Herz. Es gibt noch eine andere Parallelstelle, die ihr vielleicht und hoffentlich im Hauskreis noch etwas genauer anschauen werdet. Das ist Psalm 103, und zwar die Verse 13 bis 16, wo es heißt, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, welche ihn fürchten. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er denkt daran, dass wir Staub sind. Die Tage des Menschen sind wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Feld. Wenn der Wind darüber geht, so ist sie nicht mehr da. Gott kennt uns. Er kennt uns besser, als wir uns kennen. Er weiß, dass wir sehr schnell vergehen. Er weiß auch, dass wir uns in unserem Stolz immer wieder überheben. Dass wir glauben, wir können selbst, wir können alleine. Aber deswegen macht er aus uns, die wir an ihn glauben, ja eine neue Schöpfung. Denn er erbarmt sich über die, die ihn fürchten. Er lässt sie nicht allein, wie ein Vater, der seine Kinder bewahrt. Er lässt uns nicht allein im Kampf gegen die Anfechtung. Deshalb heißt es ja auch, dass wir bitten sollen, wenn es uns an Weisheit mangelt, weil Gott uns im Übermaß geben wird, damit wir in Anfechtung bestehen können, weil er weiß, dass wir vergehen wie Gras, wenn wir uns auf unseren Stolz verlassen. Und Gott selbst sorgt dafür, dass es uns an nichts mangelt, da er weiß, dass wir unzulänglich sind und beim ersten Wind dahingeblasen werden. Daher sind wir eben nicht, wie das Volk Israel früher, dazu aufgefordert, zu gehorchen auf Gedeih und Verderb. Nein, wir sind gezeugt durch das ewige Wort Gottes und haben einen neuen Geist, der gehorchen will. Und deswegen sagt Jakobus ja in Kapitel 1, Vers 22, seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer. Das ist ein beliebter Vers, um gesetzliche Christen zurechtzuweisen. Sei nicht nur Täter des Wortes, sei nicht nur Hörer des Wortes, sondern, aber es geht noch weiter. Jakobus schreibt, seid aber Täter des Wortes und nicht nur Hörer, die sich selbst betrügen. Wer immer nur hört und liest und keine Wirksamkeit des Wortes in seinem Leben sich entfalten sieht, der betrügt sich selbst. Denn ein wiedergeborener Christ ist durch das Wort gezeugt und hat den Gehorsam des Geistes in sich gelegt. Und wenn es keine Frucht gibt, wenn ich das Wort höre und höre und höre und höre und es gibt keine Frucht, dann betrüge ich mich selbst. Ich gebe mir vor, Christ zu sein und bin nicht wiedergeboren. Aber wer aus dem Wort gezeugt ist, der ist nicht nur Hörer, sondern auch Täter. Und darin liegt der Segen Gottes in der Anfechtung. Denn das Wort bleibt in Ewigkeit bestehen und wir haben dieses Wort in uns. Wer ein Kind Gottes ist, der ist versiegelt mit dem Heiligen Geist und das Gesetz ist in sein Herz geschrieben. Es steht in der Bibel, es ist wahr. Nun bleibt aber, und ich denke, das weiß jeder, der ernsthaft mit dem Herrn Jesus unterwegs ist, nun bleibt dieser Kampf zwischen Geist und Fleisch, zwischen altem Mensch und neuem Mensch in uns ja trotzdem bestehen. Darüber haben wir zu Beginn gesprochen und darüber haben Gerhard und Max ja auch schon gesprochen und darüber wird es auch weitergehen, dass dieser Kampf der Anfechtung bleibt. Aber wenn wir in der Anfechtung den Blick richtig ausrichten, dann können wir den Kampf gewinnen. Und das ist in Demut, indem wir auf Jesus schauen und in das Wort hineinschauen. Wenn ich in Anfechtung gerate, habe ich zwei Möglichkeiten, damit umzugehen. Erstens, ich versuche alleine damit umzugehen. Entweder ich kämpfe dagegen oder ich heule mich in den Schlaf, ist beides alleine. Oder ich fliehe zu Jesus im Gebet und in der Schrift. Und ich kann vorwegnehmen, es gibt nur eine einzige Möglichkeit, die wirklich Sieg bringt. Aber da werde ich nicht viel mehr dazu sagen, das sagt dann der Gerhard. Wer schon einmal Anfechtung durchstehen musste, und ich denke, das sind alle hier, der weiß, dass es gar nicht so leicht ist, in der Anfechtung zu Jesus zu fliehen. Meistens sind die Gedanken dafür nicht mehr wirklich frei oder das Herz ist sowieso ganz anders ausgerichtet. Und deswegen müssen wir auf unser Herz achten. Deswegen müssen wir unser Herz im Vornherein mit Bollwerken ausstatten, damit wir dann zu Jesus gehen können, wenn es soweit ist und nicht erst zu spät. Das Herz muss vorbereitet sein. Und ich wundere mich dahingehend manchmal sehr über die Blauäugigkeit von uns Christen. Wenn ich in Anfechtung falle, dann wird der Herr mir schon beistehen. Läuft. Kein Problem. Stellt euch einen Medizinstudenten vor, der mit 1a Noten, lauter Einser, sein Studium absolviert hat, jetzt seine Doktorarbeit fertig hat und morgen als Arzt dasteht. Turnusarzt. Gibt's den Turnus noch? Keine Ahnung. Theoretisch kann er jetzt ein Gehirn zerlegen. Theoretisch weiß er, was wohin gehört und theoretisch weiß er auch, wie er ein Skalpell benutzen muss. Aber wenn ich ihn jetzt gleich mal beim Gehirn operieren lasse, dann wird er nicht wissen, was zu tun ist. Er hat seine Facharztausbildung noch nicht. Als Christ weiß ich, an wen ich mich in meiner Not wende. Jesus, ist doch klar. Sonntagsschulantwort. Vielleicht kenne ich auch ein paar ermutigende Bibelstellen. Ich weiß nicht, wo sie stehen, aber den ungefähren Wortlaut. Aber was hilft es mir, wenn in meinem Herzen süße Lügen hochkommen, die sagen, wie gut ich bin? Oder was hilft es mir, wenn mein Kollege auf der Arbeit mich kritisiert und ich bei mir selber denke, ich habe recht, dann gehe ich nicht zu Jesus. Oder wenn ich jetzt im Straßenverkehr geschnitten werde und mein erstes Wort ein Fluchwort ist, fliehe ich dann zu Jesus? Wenn mein Auto eingegangen ist und ich nach der Reparatur für den Rest des Monats gerade noch so genug Geld habe, um über die Runden zu kommen, fliehe ich dann zu Jesus? Wenn ein Kunde mich zur Sau macht und ich versuche, ihn zu beruhigen, fliehe ich dann zu Jesus? Wenn ich auf RTL Frauentaus schaue und mich besser fühle als die Menschen im Fernsehen, fliehe ich dann zu Jesus? Wie ist es, wenn ich ständig unzufrieden bin oder mich getrieben fühle, wenn mein Leben ziellos wirkt oder ich Stress in der Familie, Streit mit dem Ehepartner habe, fliehe ich dann zu Jesus? In den meisten Situationen ist unser erster Reflex nicht Jesus, sondern irgendein anderer Lösungsansatz. Darüber müssen wir jetzt erstmal reden, das muss ich sacken lassen, da muss ich eine Nacht drüber schlafen und so weiter. Doch nur in Jesus finden wir Halt, Trost, Kraft, Hilfe und vor allem Überwindung der Anfechtung. wie klein oder groß sie auch immer aussehen mag. Ich sage es jetzt ganz ehrlich aus meinem Leben, wenn ich auf der Straße ein anreizendes Werbeplakat sehe, ein aufreizendes, und ich nicht sofort ins Gebet zu Jesus gehe, dann kann ich sicher sein, dass ich spätestens am nächsten Tag mit sexuellen unreinen Gedanken zu kämpfen habe. Ein Blick, damit werde ich schon fertig. Gehst du immer sofort ins Gebet? Fließt du immer sofort zu Jesus? Rennst du zu seinem Wort, um zu sehen, was er sagen möchte? Nein? Wieso nicht? Ich weiß, dass ich es nicht immer sofort tue. Vornehmlich aus Stolz. Ich schaffe den Kampf schon alleine. Das ist eine einfache Situation. Oder? Anderer Stolz. Ich habe jetzt ein Anrecht auf diese Sünde. Oder anderer Stolz. Mir ist ja sowieso vergeben. Passiert schon nichts. Und so weiter. Unser Herz lügt uns immer etwas vor. Und je weiter wir in der Heiligung zu Jesus wachsen, umso ausgefeilter werden die Lügen des Herzens. Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Denn wovon das Herz voll ist, davon redet sein Mund. Das erste Zitat stammt aus den Sprüchen Salomos, das zweite ist von Jesus selbst. Vor dem Zitat aus den Sprüchen heißt es: Mein Sohn, achte auf meine Worte, neige dein Ohr zu meinen Reden, lass sie nie von deinen Augen weichen, bewahre sie im Innersten deines Herzens, denn sie sind das Leben denen, die sie finden, und heilsam ihrem ganzen Leib. Und dann: Mehr als alles behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Wie behüte ich mein Herz, wenn ich alle Zeit in der Bibel verwurzelt bleibe? Wenn ich alle Zeit vor Gott stehe? Jesus sagt vor seinem Zitat: Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Menschen das Gute hervor. Und der böse Mensch bringt aus dem bösen Schatz seines Herzens das Böse hervor. Und dann sagt er: Denn wovon das Herz voll ist, davon fließt es über. Ja, wovon ist mein Herz voll, wenn ich eine Stunde in der Woche Bibel lese und den Rest der Woche was anderes mache? Aus unserem Herzen kommen Stolz und Hochmut und Sünde und Gotteslästerung. Und umso mehr müssen wir unbedingt darauf achten, womit wir es füllen. Es ist Hochmut zu glauben, es reicht ab und zu beten und am Sonntag daherzukommen und zu sagen, ich bin Christ. Das ist Hochmut, denn wir sagen, ich kann aus eigener Kraft ein gut genuger Christ sein. Das war jetzt schlechtes Deutsch, aber ihr versteht, was ich meine. Wir behüten unser Herz, indem wir es mit dem Wort Gottes füllen, indem wir die Gegenwart Jesu suchen. Und wenn es voll mit Gott ist, dann bringt es Göttliches hervor. Wie sollten wir in der Anfechtung unseren Blick auf Jesus richten, wenn unser Herz nicht auf Jesus ausgerichtet ist? David bittet um ein ungeteiltes Herz. Tun wir es auch? Es gibt eine Aussage in christlichen Kreisen, vor allem in unseren, die wir intellektuell manchmal relativ weit vorne sind, da heißt es: Wir wissen schon so viel über Gott, wir müssten aber mehr tun. Nicht so viel wissen, mehr tun. Und ich muss sagen, wir wissen fast gar nichts über Gott. Wir kennen ihn kaum. Die Aussage ist falsch. Wenn wir uns mehr mit ihm befassen würden, wenn wir uns mehr mit seinem Wort befassen würden, wenn wir mehr beten würden, wenn wir ihn mehr suchen würden, dann würde unser Herz mehr erkennen, wer wir sind, und ihn noch mehr suchen. Das Tun kommt aus dem Wort, nicht andersrum. Was nicht in den Kopf geht, das kann nicht ins Herz kommen. Und das sollte uns wirklich bewusst sein. Wenn wir in Anfechtung sind, dann wird die allererste Reaktion der allermeisten Menschen aus dem Herzen kommen, eine schnelle, eine instinktive, eine emotionale Reaktion. Und wie soll die auf Gott ausgerichtet sein, wenn das Herz nicht voll ist mit Gott? Aber wer sein Herz behütet und auf Jesus schaut, der wird in der Anfechtung standhalten. Denn Gottes Wort ist ewig und unsere Mühen vergehen wie das Gras. Und dann heißt es: Glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone empfangen, die der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Und über diese Krone möchte ich zum Schluss nur ganz kurz noch reden, um euch schmackhaft zu machen, dass es sich lohnt, mit Jesus weiterzukämpfen gegen die Anfechtung. Achtet auf die Wortwahl. Es steht nicht geschrieben, dass Jesus die Krone denen versprochen haben, die standhalten. Es steht geschrieben, dass Jesus die Krone denen versprochen hat, die ihn lieben. Der Glaube rettet, nicht unser Werk, aber Gott bewirkt in uns das Standhaften durch die Kraft seines Wortes und seines Geistes. Deshalb soll sich der Hohe seiner Niedrigkeit rühmen, denn er hat nichts zu seiner Rettung beigetragen. Und auf die Krone hat er durch sein Leben keinen Anspruch, sondern allein durch den Glauben, den er von Gott selbst bekommen hat. Die Niedrigkeit, dessen sollen wir uns rühmen. Und zu der Niedrigkeit gibt es noch eine schöne Parallelstelle, Philipper 3, Vers 21. Da heißt es nämlich mit dem gleichen griechischen Wort, und ich bin kein Griechisch-Checker, ich kann nicht ein einziges Wort Griechisch außer Hellas, wahrscheinlich auch falsch, hallo, keine Ahnung, ist egal. Jesus sagt dort, dass er unseren Leib der Niedrigkeit verwandeln wird, dass wir gleich sein werden seiner Herrlichkeit. Wenn ich mich jetzt in meinem Stolz, meinen Leistungen rühme, dann habe ich nicht begriffen, wie viel herrlicher Jesus ist. Aber wenn ich mich meiner Niedrigkeit rühme, wenn ich sage, ich bin nichts, alles, was ich bin ich aus Gott, dann habe ich eine gewaltige Freude, weil ich gewaltig sein werde, in der Herrlichkeit gleichgestaltet mit Jesus zu sein. Wir haben nichts zu bieten, also sollten wir uns auch dessen rühmen und nicht unsere Leistungen, unsere Reichtümer, unsere Güter oder unsere Werke. Vielmehr sollten wir uns unserer Niedrigkeit bewusst sein und uns auf diese Niedrigkeit berufen und nicht auf das, was wir können. Der Tommy hat für mich gebetet und gedankt, dass der Herr mir die Gabe gegeben hat, Bibel zu studieren und auszulegen. Und ich habe mir nur gedacht, danke Herr, dass du es machst. Sobald ich hier oben stehe und denke, ich habe was zu sagen, stehe ich nicht zurecht hier oben. Denn alles kommt aus Gott. Wenn ich auf Jesus blicke, mich an sein Wort klammere und im Gebet mich an ihm festhalte mit all meiner Kraft, dann wird er mir helfen, alle Anfechtungen zu bestehen. Aber weil ich weiß, dass wir es nicht schaffen, uns immer an ihm festzuhalten, werden wir immer wieder stolpern und fallen. Aber das soll uns nicht davon abhalten, zu Jesus zu rennen. Wenn du an Jesus glaubst und ihn von ganzem Herzen liebst, dann gehört dir die Krone des Lebens bereits jetzt. Aber blicke auf ihn, studier die Bibel, bete ständig, ohne Unterlass. Füll dich mit seinem Wesen, mit seiner Herrlichkeit, mit seiner Liebe, mit seiner Wahrheit. Und dann wirst du bereits jetzt schmecken und erfahren dürfen, was es heißt, mit der Herrlichkeit des Herrn Jesus Christus in Ewigkeit gleichgestaltet zu sein. Der Niedrige rühme sich seiner Erhöhung, der Reiche rühme sich seiner Niedrigkeit. Das Gras vergeht, die Blume verwelkt, doch Gottes Wort bleibt in Ewigkeit. Woran hältst du dich fest? Und wo siehst du dich selbst Gott gegenüber? Was tust du, wenn Anfechtungen in deinem Leben aufkommen? Ich möchte jetzt Raum geben für eine Gebetszeit, wo auf die Predigt geantwortet wird. Und vielleicht zuerst alle in der Stille. Und wenn nach ein paar Minuten jemand sich gedrängt fühlt, laut zu beten, dann auch gerne, dass wir alle mitbeten können. Gottes Segen.